Vis-à-vis.
Ja, schön, dass Sie da sind. René Treder, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue ich mich sehr.
Sie haben ein Buch geschrieben über Stress. Und natürlich müssen Sie sich als erste Frage gefallen lassen. Gestresst heute? Stressiger Tag?
Bislang? Die Situation gerade ist natürlich ein bisschen stressig, weil wir haben eine begrenzte Zeit, also die Ressource ist begrenzt. Und es geht darum, jetzt gute, interessante Dinge zu erzählen. So ein bisschen wie so eine Prüfungssituation. Und wir beide kennen uns ja noch gar nicht. Also da ist so ein anderer Mensch plötzlich vor mir. Und das ist natürlich eine kleine Stresssituation, ja.
Reflektieren Sie sich immer so in solchen Momenten? Also wissen Sie jetzt, okay, das könnte jetzt ein bisschen herausfordernd sein, dreimal durchatmen, wird schon gut, hast du schon oft genug gemacht.
Genau, das war die Situation der letzten 20 Minuten, als ich in der Bahn saß, dass ich gemerkt habe, ah ja, jetzt kommt so eine kleine Aufregung auf und dann dachte ich, ah ja, das kenne ich und mal gucken, was sie fragen wird, mal gucken, was mir spontan auch Schlaues aus dem Mund kommt und dann habe ich ja auch vielleicht so ein paar Sachen, die mir so am Herzen liegen, die ich vielleicht an irgendeiner Stelle auch mal sagen kann.
Wir waren mal Kollegen, ne? Sie waren Journalist auch. Sie haben auch beim Radio gearbeitet.
Genau, ich habe 20 Jahre lang auch Radio gemacht, bevor ich dann irgendwann rübergewechselt bin in die Psychologie.
Und es gibt auch in Ihrem Buch eine Geschichte, wo Sie das beschreiben, wie dieser Stress am Anfang als ein Anfänger Sie fast übermannt hat. Aber Sie haben die Nachrichten über die Bühne bekommen.
Ja, das ist ja Wahnsinn. Man sieht ja niemanden im Radio. Man weiß aber, da hören jetzt ganz viele zu. Und dieses Kopfkino, das bewirkt natürlich einen ungeheuren Stress. Man will ja abliefern, man will das gut machen und alles ist neu. Und immer, wenn Dinge neu sind, ist es aufregend. Und natürlich, wenn man sich auch selber unter Druck setzt und sagt, jetzt muss ich funktionieren. Jetzt hören meine Freunde vielleicht zu, jetzt hört aber auch der Chef zu. Und jetzt bin ich das erste Mal im Radio on air. Und dann geht der Puls plötzlich hoch, ja.
Okay, ich glaube, wir haben uns jetzt ausgetauscht darüber, das Stresslevel sinkt vielleicht langsam, wir gewöhnen uns aneinander. Das Buch heißt Superkraft statt Superstress in 7 Schritten raus aus der Stressspirale. Wenn man das so liest, denkt man, es ist ein Ratgeber, ist es aber nicht nur. Ich habe das Buch gelesen und habe gemerkt, da seziert jemand diesen Zustand. Kann man sagen, dass Stress eine körperliche Reaktion ist in erster Linie?
Absolut. Und genau das ist eben auch die Superkraft tatsächlich. Also was der Körper da so leistet. Und das ist diese Reaktion, die wir aus der Evolution einfach mitbekommen haben. Als Geschenk, muss man sagen.
Als Geschenk, wenn ich auf die Jagd gehe, oder? Wie war das so? Das ist so immer diese alte Geschichte. Wir sitzen vor 3000 Jahren hätten wir vielleicht in einer Höhle gemeinsam gesessen. Sie wären klassischerweise auf die Jagd gegangen und hätten dem Hirsch hinterher gejagt und Angst bekommen, oder? Wie wäre das gewesen?
Genau, Angst, dass ich vielleicht nichts nach Hause bringe und Ärger von Ihnen jetzt bekomme. Oder vielleicht Angst, weil der auf mich zurennt. Und dann entsteht halt Stress. Und Stress ist eine Überlebensreaktion, dass wir also unmittelbar handlungsfähig sind. Und das, was wir in der Höhle erlebt hätten oder davor, erleben wir halt heute, zum Beispiel im Straßenverkehr. Da muss ich ja zum Glück nicht erst nachdenken, der Mensch vor mir ist auf die Bremse getreten. Was hätte ich denn jetzt für Optionen, darauf zu reagieren, sondern ich tue es automatisch. Und diese blitzschnelle Energie, die der Körper bereitstellt und unser Denken erstmal auch so ein bisschen runterfährt und uns in eine Handlung bringt, das rettet uns ganz oft das Leben und das gibt uns aber auch in Krisenzeiten die Kraft, um etwas zu bewältigen mit dieser extra Portion Energie. Und deshalb ist Stress eine Superkraft, weil ohne das könnten wir ganz vieles gar nicht hinbekommen.
Und diese Superkraft haben wir eben, wie wir schon gesagt haben, ganz, ganz lange. Und das mochte ich sehr an dem Buch, nämlich den Anfang, den historischen Rückblick auf den Stress, der damals überhaupt noch nicht so hieß. Und ich mochte das Wort Bedrängnis so sehr. Mhm. Also im Mittelalter hat man gesagt, mich bedrängt etwas.
Ja, genau.
Eigentlich trifft es das doch sehr gut.
Ja, oder man hätte gesagt, ich habe mit einem Drangsal zu tun.
Mit einem Drangsal, auch schön, ja.
Das verstehen wir heute alles gar nicht mehr. Und das uralte Wort quasi für Stress war eigentlich Arbeit.
Ach.
Das ist so spannend, weil das steckt noch so ein bisschen da drin, wenn ich jetzt sagen würde, das Buch hat mir Arbeit gemacht. Dann würde man verstehen, das war auch anstrengend. Da steckt das noch so ein bisschen drin. Und Arbeit bedeutete ursprünglich eben einfach, da ist eine Herausforderung, die ich zu bewältigen habe.
Aber der Stress, den wir heute haben, der kommt erst mit der Industrialisierung. Und ich habe gelernt, ein österreich-ungarischer Mediziner hat uns dieses Wort geschenkt.
Ganz genau. Ungefähr 100 Jahre alt ist dieses Wort erst. Und das ist ja auch spannend, wenn man sich fragt, könnte es eigentlich Stress geben, vom Empfinden her, wenn wir dafür gar keinen Begriff haben. Und tatsächlich ist es so, mit der Industrialisierung verändert sich ja ganz viel. Der Lärm kommt, die Schnelligkeit, Arbeit und Wohnen findet an verschiedenen Orten statt. Und auch eine große Anonymität in den Großstädten kommt plötzlich. Auch natürlich Krankheiten, die kommen, wenn viele zusammenleben. Gewalt, Diebstahl. Mhm. Und das sind ganz neue Stressoren, die da sind. Und heute, wir hier im 21. Jahrhundert, wir haben ja nochmal ganz andere Stressoren, die gar nicht mehr so körperlich sind, wie der Steinzeitmensch, wie die bei den Menschen im Mittelalter, sondern der vor allem im Kopf ganz viel stattfindet. Der mentale Stress, die Ängste, die Sorgen, das Multitasking, die Digitalisierung oder eben auch diese vielen Katastrophen, die so um uns herum sind und von denen wir 24 Stunden am Tag hören können.
Da wird einem schon, es ist tatsächlich schon stressig, wenn man es alleine aufzählt, wenn man sich dessen bewusst wird, was da passiert, was auf uns eindringt. Den lieben langen Tag, bevor wir uns getroffen haben, habe ich vielleicht so 3-4 Minuten einfach so gesessen und geguckt. Das macht man ja kaum noch. Was, also Sie analysieren den Stress aus der Geschichte und gucken dann, wie man dem entgegenwirken kann. Und das, der wichtigste Schritt dafür ist, dass man sich selber kennenlernt. Dass man selber merkt, was stresst mich oder was sagen Sie?
Genau, was stresst mich? Was sind meine Stressoren in meiner aktuellen Lebensphase? Das ändert sich ja, wenn ich Teenager bin, sondern es ist ganz andere, als wenn ich auf der Uni bin oder mittelalt bin, wenn ich Kinder habe, wenn die Kinder ausziehen, wenn man Rentner ist. Also jede Lebensphase gibt uns neue Stressoren natürlich. Also das zu verstehen, auch dann natürlich zu verstehen, welche Stressoren kann ich auch streichen, welche kann ich abgeben? Muss ich die alle eigentlich so haben? Also das auch zu hinterfragen einfach.
Sagen Sie mal ein Beispiel.
Na, zum Beispiel muss ich jeden Tag ständig Nachrichten konsumieren. Ja, also muss ich immer alles ganz genau wissen. Muss mein Handy mir Push-Nachrichten schicken? Muss ich jede freie Minute am Handy verbringen tatsächlich? Ja, oder eben auch bei vielen Menschen ist es irgendwann so, wenn die Eltern krank werden, wenn die Eltern alt werden, dann muss man sich ja irgendwie auch darum kümmern. Und die Frage ist, kann ich mir Unterstützung suchen? Oder habe ich das Gefühl, ich bin ein schlechtes Kind? Ich bin nicht liebevoll, wenn ich mir selber Unterstützung suche. Das sind alles so Dinge, die man hinterfragen sollte. Muss ich morgens im Bett als erstes die beruflichen E-Mails lesen? Mhm. Muss das so sein? Oder darf das auch anders sein? Ja? Und was Sie gerade gemacht haben, ist ja was ganz Großartiges. 2-3 Minuten sich irgendwo hinsetzen und das Gehirn auch mal ruhen lassen. Denn was ja viele Menschen machen, auch in der S-Bahn. Die sind die ganze Zeit am Handy, haben ganz viele Spiele, füttern Kühe zum Beispiel am Handy.
Ja, stimmt.
In der S-Bahn kann man das beobachten. Und der präfrontale Kortex, das ist der Teil hinter der Stirn, der muss ja Entscheidungen treffen. In welchen Stall gehe ich jetzt? Welche Kuh füttere ich? Wo muss ich melken? Das sind dieselben Tätigkeiten, wie man sie auch im Arbeitskontext hat.
Stress.
Welche E-Mail muss ich jetzt bearbeiten? Was leite ich weiter? Und dann hatte unser Gehirn keine Pause. Wir denken, ah, ich saß ja mal außerhalb des Büros, habe ja gerade nicht gearbeitet und habe ja nur Kühe gefüttert am Handy. Aber in Wahrheit habe ich weitergearbeitet. Also man könnte sich auch mal fragen, wenn es kein Handy gäbe, kein Internet gäbe, wie würde ich dann eigentlich den Morgen gestalten, den Abend, den Urlaub? Und wäre das eine bessere Art? Hätte das eine andere Qualität?
So wie früher.
Ja, ein bisschen zurück, so, back to the roots.
Vor 30 Jahren ungefähr. Ist es das Handy, was so der größte Stressor ist?
Ich glaube, wir selber sind der größte Stressor mit all unseren To-Dos, mit all unseren Grübeleien. Wir haben ja sehr viele Stresseinladungen den ganzen Tag über. Und die Frage ist, welche nehmen wir an? Und wo sagen wir, nein, ich gestalte mir mein Leben? Und da bringe ich im Buch zum Beispiel an einer Stelle den Begriff der radikalen Selbstfürsorge. Mhm. Radikal bedeutet ja nicht gewaltvoll, sondern bedeutet an die Wurzel gehen. Das Radieschen ist das Wurzelgemüse. Das heißt, es geht nicht nur darum, bei der Selbstfürsorge zu sagen, ach, heute gönne ich mir mal die Badewanne, sondern wirklich radikal Entscheidungen zu treffen und zu sagen, ich werde mir einen analogen Wecker kaufen und ich möchte nicht mit dem Handy wach werden. Ich will das Ding nicht direkt als erstes am Tag in der Hand haben, bevor ich die Zahnbürste in der Hand habe, sondern ich will erst den Tag anders gestalten. Das wäre zum Beispiel eine Entscheidung für die radikale Selbstfürsorge.
Was Sie auch machen, Sie bieten genau 30 Stresstypen an, also zur Selbsterkenntnis helfen Sie ein bisschen einem auf die Sprünge. Ich habe mir das mal angeguckt. Also ich glaube, ich bin irgendwas zwischen Hund, Pinguin und Schaf im Umgang mit dem Stress. 30 Sorten, Stresstypen.
Ja.
Wie sind Sie auf die gekommen? Also es ist die Art und Weise, wie ich mit Stress umgehe, ne?
Genau, ich bin darauf gekommen, weil ich seit vielen, vielen Jahren Workshops mache. Und es gibt so ein Klassikermodell, was die Stressoren beschreibt. Das sind 5. Und ich habe aber einfach gemerkt, im Umgang mit den echten Menschen, dass es eben nicht nur 5 sind, dass es viel mehr sind und dass es vor allem einen großen Unterschied geben kann zwischen Beruf und Privat.
Ach ja.
Und auch im Privaten, zwischen Freundschaft und ich zu meinen erwachsenen Eltern. Also ich als Erwachsener zu meinen Eltern. Und auch diese Kombination, haben Sie auch gedacht, ein bisschen Pinguin, ein bisschen Hund. Ja? Ja. Und Hund ist ja zum Beispiel der harmoniesuchende Stresstyp. Und da könnte man sagen, das ist erstmal eine Strategie, um Stress zu vermeiden, nämlich harmonisch sein, sich nicht in jeden Konflikt hineingeben, vielleicht auch mal über Dinge hinweg lächeln. Das ist ja eine gute Strategie, um Stress aus dem Weg zu gehen. Aber es kann natürlich im Extremfall eine Strategie auch sein, mit der man Stress magnetisch anzieht, weil man dann Konflikte vielleicht nicht rechtzeitig anspricht, weil man für die eigenen Bedürfnisse nicht stark genug einsteht und zum Beispiel nicht Nein sagt, wenn man Nein sagen möchte. Und das für sich zu verstehen, kann eben helfen, beim nächsten Mal vielleicht zu sagen, stopp mal, ich möchte ein bisschen weniger Hund sein und ein bisschen einen anderen Stresstyp vielleicht aktivieren und dann doch mal Nein sagen und für mich stärker einstehen.
Wenn wir da so jetzt schon einsteigen, ich glaube, das reicht, mich zu analysieren, dann frage ich mich, wir haben sehr viele Achtsamkeitsliteratur, wir haben Coachings, wir sind eigentlich sehr aufgeklärt, was unsere psychische Gesundheit angeht und trotzdem nimmt die Anzahl der psychischen Erkrankungen zu.
Ja, Wissen ist nichts wert, wenn man es nicht umsetzt.
Okay.
Und ich glaube, das erlebe ich auch immer wieder in Workshops, dass viele Leute sagen, ah ja, das wusste ich ja eigentlich, das ist jetzt eine gute Erinnerung. Die Frage ist aber, was bist du bereit zu verändern, damit es wirklich eine Veränderung in deinem Leben geben kann? Und das ist die wichtigste Frage. Und da geht es nicht darum, das ganze Leben zu verändern, sondern mit einer Kleinigkeit anzufangen. Und dieser Wecker zum Beispiel, das wäre so eine Klitzekleinigkeit. Oder beim nächsten Mal, wenn man gebeten wird, zum 10. Umzug zu helfen, zu sagen, stopp, ich muss erstmal kurz nachdenken. Und auch dann vielleicht ganz ehrlich zu sagen, hey, mir geht es gerade gar nicht so gut oder ich habe gar nicht so viel Kraft oder ich habe so viele Themen in meinem Leben und ich bin total gerne mit dir befreundet und ich helfe dir auch gerne bei irgendwas.
Aber nicht
die Kisten hochtragen, das kriege ich gerade irgendwie nicht hin. So, und dann das eben auch auszuhalten, dass vielleicht auch jemand erstmal sich vor den Kopf gestoßen fühlt, aber zu sagen, aber wir sind ja befreundet, das muss ja eine Freundschaft aushalten und dadurch lernen wir uns ja vielleicht sogar noch besser kennen, als wenn ich jetzt da irgendwas tue. Und es gibt so einen wichtigen Merksatz in meinem Leben und der lautet, wir tun immer das, was wir wollen. Wir tun immer das, was wir wollen. Und da würden jetzt vielleicht viele sagen, nein, nein, ich habe doch neulich was getan, was ich eigentlich gar nicht wollte. Das Problem ist halt nur, wir tun immer das, was die niedrigeren Kosten für uns hat. Also angenommen, Sie werden gefragt, haben Sie Lust, zur Gartenparty zu kommen? Und Sie können so, genau, ja. Und Sie können auch so einen tollen Kartoffelsalat machen. Bringen Sie den doch mit. So. Und jetzt könnte man sagen, jetzt muss ich den um 3 Uhr nachts machen, weil ich so eine stressige Woche hatte und eigentlich wollte ich den gar nicht mitbringen. Das stimmt aber nicht. Das war kostspieliger zu sagen, ich komme gerne zur Party und ich bringe einen gekauften Kartoffelsalat mit und ich mache ihn aber nicht selbst. Das war kostspieliger. Es war mir lieber an der Stelle, um 3 Uhr nachts diesen Kartoffelsalat zu machen und sich das immer wieder zu vergegenwärtigen, dass wir eben doch verantwortlich sind für die Dinge, die wir tun und wir können unser größter Stressor sein. Und wenn wir einfach merken, ich habe mich entschieden, den Kartoffelsalat zu machen, obwohl ich nicht so viel Kraft habe, dann ist das vielleicht schon der erste Schritt, um beim nächsten Mal zu sagen, ich werde den Kartoffelsalat nicht machen, weil ich gerade nicht so viel Kraft habe.
Aber um mal beim Kartoffelsalat zu bleiben, ja, es könnte ja auch sein, dass ich Spaß dran habe, nachts um 3 Kartoffelsalat zu machen. Also ich habe es trotzdem geschafft. Dann bin ich vielleicht ein anderer Typ, der mit Stress umgeht. Ich habe den Stress als Superkraft genutzt und habe gedacht, für die mache ich doch garantiert 3 Kilo Kartoffelsalat und alle sind total happy und es ist die schönste Gartenparty wegen meines Kartoffelsalats. Könnte doch auch sein, oder?
Da spricht vielleicht auch der Hund ein bisschen aus.
Okay.
Ja, natürlich kann, also Stress kann ja auch gut sein. Also auch solche Menschen, die im Burnout sind, die waren vorher häufig auf der Erfolgswelle. Die haben sehr viel Lob bekommen von außen, die waren sehr stolz auf die Dinge, die sie geschafft haben und sie haben ganz großartige Dinge geschafft. Sie sind aber eben sehr oft über ihre eigenen Grenzen gegangen und irgendwann rächt es sich.
Ja. Das ist der Punkt, über die eigenen Grenzen gehen. Wie lange dauert so ein Prozess der Selbstreflexion und des kontrollierten Umgangs mit Stress, sage ich mal so.
Ich würde sagen, das ist ja ein lebenslanger Prozess und es ist ja auch toll, dass wir Menschen so bewusst denken können und reflektieren können und selber immer wieder kennenlernen können und auch immer wieder ein bisschen verändern können. Und vielleicht so mit Kleinigkeiten anfangen, stolz sein, erste Erfolge spüren, merken, was sich verändert, entspannter sein, besser schlafen können, weniger sauer vielleicht auch sein, weil das ist man dann ja häufig, dass man sagt, man musst du dir mal vorstellen, da wollten die, dass ich den Kartoffelsalat mitbringe, warum kann ich nicht einfach so kommen? Mhm. Und dann steigert man sich manchmal auch so rein und wenn man eben anfängt, vielleicht eine Kleinigkeit zu verändern, dann ist man mehr bei sich und weniger im Außen möglicherweise und das ist doch vielleicht schon so ein erster kleiner achtsamer Schritt.
Wie lange hat es bei Ihnen gedauert?
Na, ich bin ja noch mitten im Prozess.
Noch mittendrin. Wann hat der angefangen? Fangen wir mal so rum.
Der fängt, glaube ich, immer mit einem Schmerzpunkt an, okay, dass man irgendwann merkt, das ist mir doch zu viel. Und dann entsteht so ein Interesse vielleicht auch aus diesen Themen. Und ich habe natürlich Psychologie studiert, da wird man so ein bisschen in Kontakt kommen mit diesen Themen. Und dann geht es aber darum, natürlich selber so eine Form von Achtsamkeit zu praktizieren. Und das ist etwas, was ich versuche zu leben. Und Achtsamkeit heißt sich selbst besuchen immer wieder. Und selbst sich kennenlernen, verstehen, auch mit all den schwierigen Seiten, die man hat, verstehen, wo kommen die her, wie äußern die sich und wie kann ich die vielleicht auch bändigen, mit denen mich arrangieren oder auch loslassen.
Ich fand das ein wunderschönes Beispiel. Sie sind hierher gekommen und hatten natürlich S-Bahn-Probleme.
Ja.
Und dann haben sie trotzdem gelächelt und waren nicht sauer.
Genau, weil dann kam endlich nach langem Warten die erste Bahn und da stand aber auch schon dran, in 2 Minuten kommt die nächste und alle quetschten sich so rein, wie man es so aus chinesischen oder japanischen U-Bahnen kennt. Und dann dachte ich mir, nö, ich erwarte jetzt noch die 2 Minuten und dann habe ich die ziehen lassen und habe mich dann reingesetzt. Und als ich da so drin saß, dachte ich, das ist eigentlich eine schöne Metapher fürs Leben. Wir müssen halt nicht in jeden Zug steigen, der uns angeboten wird. Ja? Und das sind vielleicht so die kleinen Erkenntnisse so im Alltag, wo man dann selber schmunzelt und sich denkt, ah, jetzt habe ich wieder eine Kleinigkeit vielleicht gelernt.
Dinge ziehen lassen.
Mhm.
Vielen Dank, dass Sie da waren.
Danke, Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.